Jedes Jahr veröffentlicht das Magazin Bilanz im November eine Rangliste über die 300 reichsten Familien, die in der Schweiz leben. Ende 2019 wurde das Vermögen dieser 300 Familien auf 702 Milliarden Franken geschätzt. Eine Milliarde Franken hat immerhin 1000 Millionen. Diese gigantische Summe kann man sich gar nicht wirklich vorstellen. Natürlich liegt dieses Geld nicht auf Bankkonten, sondern ist in verschiedenste Firmen und Konzerne investiert, schaffen Arbeitsplätze natürlich. Gegenüber dem Jahr 2018 wurden diese Reichsten um 27 Milliarden reicher. Als 10 vor 10 einmal über diese Rangliste der Reichsten berichtete, sagte der Kommentator: Wer hat, dem wird gegeben. Das ist kein Prinzip der Wirtschaftslehre, sondern ein Zitat aus der Bibel. So kann es denn nicht Unrecht sein, wenn die Reichsten in der Schweiz noch einmal reicher geworden sind. Ob das gerecht oder ungerecht ist, wenn jemand immer reicher wird, dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Aber eines ist klar: Wer wenig Geld hat, dessen Geld ist deswegen nicht gerechter als das Geld eines Reichen. Das Schema, die Reichen sind die Gierigen und die Bösen und wir, die wir nicht so viel Geld haben, sind die Guten und Gerechten, ist falsch. So kann man nur denken, wenn man die Zusammenhänge unseres Wirtschaftssystems nicht versteht. Jedenfalls hatte 10 vor 10 das, was Jesus sagte, in einen völlig falschen Zusammenhang gestellt. Das Zitat von Jesus war nicht falsch, denn er sagte tatsächlich: Jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das, was Jesus hier sagte, darf man nicht in einem materiellen Zusammenhang stellen. Es ist falsch, wenn man Jesus aufgrund dieses Zitats unterstellen will, er würde die Art, wie wir uns im Kapitalismus bereichern, befürworten. Wir schauen uns das nun genauer an. Wir sind jetzt bei dem letzten Gleichnis in dieser Predigtserie angekommen. Wir warten auf Jesus. Es geht also um die Wiederkunft von Jesus. Und ich lese zuerst das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das geht so. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Also im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde, hier hast du es zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jeder, der hat, denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch dieser unnütze Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern, angstvolles Zittern und Beben. Der Herr, der auf Reisen ging, sorgte dafür, dass seine Diener während seiner Abwesenheit handlungsfähig bleiben und in seinem Sinne sein Vermögen verwalten können. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Das war ein beachtliches Vermögen, das er seinen Dienern anvertraut hatte. Ein Talent entsprach damals ungefähr 6.000 Tagelöhnen eines Arbeiters. Diese 8 Talente entsprachen also mindestens 130 Jahresgehälter eines Arbeiters, der 365 Tage im Jahr arbeiten würde. Dazu bräuchte man ungefähr 3 Leben. Einer dieser Diener bekam 5, ein anderer 2 und der dritte 1 Talent. Auf den ersten Blick scheint das ungerecht zu sein. Warum bekommt ein Diener mehr als die beiden anderen zusammen? Also der eine hat 5, die anderen beiden zusammen 3. Warum denn? Zuerst müssen wir festhalten, dass diese Talente nicht als Lohn zum persönlichen Gebrauch übergeben wurden, sondern sie mussten verwaltet werden. Eigentümer dieser Talente war dieser Herr, der Verreiste. Er achtete bei der Verteilung auf ein wichtiges Kriterium. Er gab jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Er achtete darauf, dass kein Diener mit dieser Verwaltungsaufgabe überfordert war. Er gab jedem so viel, wie er aufgrund seiner Fähigkeiten und Begabungen bewältigen konnte. Es geht hier also nicht um Gerechtigkeit, sondern um Fairness. Es wäre nicht fair, würde dieser Herr ungeachtet der Fähigkeiten seiner Diener jedem gleich viel anvertrauen. Die einen Diener wären schlichtweg überfordert und zum Scheitern verurteilt, andere Diener wären mit dieser Verantwortung unterfordert. Und je mehr jemandem anvertraut wird, desto größer wird auch seine Verantwortung. Die Erwartungen an den, der 5 Talente bekam, waren wesentlich höher als an den Diener, der 1 Talent bekam. Jesus sagte das einmal so: Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Es wäre sehr bedenklich, hätte dieser Herr ungeachtet der Fähigkeiten seiner Diener jedem gleich viel Talente gegeben. Dieser verreisende Herr ist ein Bild für Gott. Und so zeigt uns dieses Gleichnis, dass Gott fair ist und niemanden überfordert. Das ist für uns außerordentlich wichtig zu wissen, denn das bedeutet, dass ich mich nicht ständig mit anderen Christen messen und vergleichen muss. Es ist nicht tragisch, wenn andere fähiger und begabter sind als ich. Gott beurteilt uns nicht mit einem absoluten Maßstab. Vielmehr macht er es so, wie wenn uns ein Kind eine Zeichnung macht. Wir loben die Zeichnung, indem wir das im Verhältnis der Fähigkeit dieses Kindes beurteilen. Wir nehmen nicht als Maßstab die Gemälde von Vincent van Gogh, von Pablo Picasso, von Rembrandt oder von irgendeinem zeitgenössischen Künstler. Nein, wir schauen das Bild an und sagen, das hast du denn schön gemacht. Ein Bild, das man an den Kühlschrank hängt oder im Wohnzimmer, aber nie in ein Museum. Aber warum gefällt es uns? Weil wir das im Verhältnis zu den Fähigkeiten und Begabungen dieses Kindes beurteilen. Gott wird uns immer im Verhältnis zu unseren Fähigkeiten beurteilen. Er verwendet keinen absoluten Maßstab. Für Gott bin ich ein Unikat, ein Original. Es genügt ihm, wenn ich das tue, zu dem ich die Fähigkeiten und die Kraft habe. Das reicht aus. In einer chassidischen Erzählung weiß Rabbi Sassia, dass er in der kommenden Welt nicht gefragt wird, warum bist du nicht wie Mose gewesen? Sondern er meint, er würde dann gefragt, warum bist du nicht Sussia gewesen? Warum hast du nicht das gelebt, was zu dir gehört, was zu dir passt, was Gott in dein Leben hineingelegt hat? Jedenfalls haben die drei Diener eine faire Ausgangslage. Zwei der Diener beginnen sofort mit diesen Talenten zu arbeiten und einer entschließt sich, dieses Talent zu vergraben. Nun, eines Tages, nach langer Zeit, kehrte der Herr von seiner Reise zurück. Jesus betont in dieser Erzählung nicht den überraschenden Moment seiner Rückkehr, sondern es geht um die Abrechnung mit seinen Dienern. Ist ein Bild für das Gericht. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Die beiden Diener mit 5 und 2 Talenten konnten ihre Talente verdoppeln. Der eine hatte dann schlussendlich 10, der andere 4. Der Herr freute sich riesig über diesen Erfolg der beiden. Und beide, und das finde ich jetzt wirklich sehr bemerkenswert in dieser Erzählung, beide bekamen exakt dasselbe Lob und denselben Lohn. Der 10 brachte, dieses Lob war nicht größer als das Lob für den, der 4 zurückbrachte. Sehr gut. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Was der Herr den beiden neu anvertraute, war wesentlich wertvoller als die Talente, die sie zurückgaben. Das ist ein Bild für das Erbe im Reich Gottes, das alles übertreffen wird, was wir hier auf dieser Erde erreichen können. Dazu wurden die beiden zum Freudenfest eingeladen. Es ist das Fest, an dem wir das Wiedersehen mit Jesus feiern werden, das Hochzeitsfest, über das ich letzten Sonntag gesprochen hatte. Für die beiden hatte sich der Einsatz gelohnt. Sie werden reich beschenkt. Doch ist die Frage, was haben die beiden eigentlich gemacht mit diesen Talenten? Wie haben sie sie vermehren können? Oder anders gefragt, welche Bedeutung haben diese Talente? Was wollte Jesus mit diesen Talenten symbolisieren? In der Sprachforschung vermutet man, dass wir das Wort Talent als eine Begabung verstehen. Also die Tatsache, dass wir Talent immer sofort mit Begabung, das ist eine talentierte Person, die hat viel Talent, dass wir das so verwenden, dass man das auf dieses Gleichnis zurückführen kann. Und so liegt es nahe, dass wir dazu neigen, zu meinen, Jesus würde hier über Gaben und Begabungen sprechen, eben über Talente schlussendlich, die er einem jeden Diener übergeben hatte. Möglich wäre das schon. Aber was wäre dann der Unterschied zwischen Gaben und Fähigkeiten? Ist nicht eine Gabe auch eine Fähigkeit? Im Gleichnis war aber die Fähigkeit oder eben die Begabung das Kriterium, das die Zahl der anvertrauten Talente bestimmte. Es wäre also wie eine Doppelung. So vermute ich, dass es sich hier nicht um Talent im Sinne unseres Sprachgebrauchs handelt. Einige neuere Bibelübersetzungen überschreiben dieses Gleichnis nicht mit die anvertrauten Talente, sondern mit das anvertraute Geld. Damit wird vermieden, dass der Leser zu leicht und zu schnell auf eine falsche Fährte gelockt wird. Talent steht, davon gehe ich aus, symbolisch für Erkenntnis. Man könnte vielleicht auch sagen, für die Wahrheit oder die Erkenntnis der Wahrheit. Das würde bedeuten, dass dieser Herr, der für den Schöpfer des Himmels und der Erde steht, jedem ein Maß an Erkenntnis gab, über das er verfügen konnte. Es war die Erkenntnis der Wahrheit, die automatisch wächst, wenn Menschen dieser Erkenntnis entsprechend leben. Im Grunde geht es in diesem Gleichnis um das geistliche Wachstum dieser Diener. Der Mensch, der das, was Gott ihm offenbart, ernst nimmt und sein Leben dementsprechend gestaltet, wird in der Erkenntnis wachsen. Gott wird ihm weitere Erkenntnisse offenbaren. Auf diesen Gedanken hat mich folgende Aussage von Jesus gebracht. Achtet darauf, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch euer Teil zugemessen werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben werden. Denn wer hat, dem wird gegeben, aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Es geht um die Umsetzung des Gehörten. Es geht um nichts Materielles, sondern um Gehörtes. Es geht um Gottes Weisheit und Wahrheit oder anders gesagt um Erkenntnis. Je mehr wir unserer Erkenntnis entsprechend leben, desto mehr werden wir in der Erkenntnis wachsen. Gott ist der, der diese Erkenntnis schenkt. Paulus war diese geistliche Entwicklung der Christen ein großes, wichtiges Anliegen. Er schreibt nach Kolosser: Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Doch beim Erkennen bleibt er nicht stehen. Wichtig ist, dass man seine Erkenntnis entsprechend lebt. Deshalb fährt er mit diesem Gedanken fort: Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Um das geht es, dass wir wachsen, unser Leben Früchte bringt und wir Gott immer besser kennenlernen. Und das geschieht nicht bei jedem Menschen im gleichen Maße, sondern es geschieht seiner Erkenntnis entsprechend. Paulus spricht auch vom Maß des Glaubens, dass nicht jedem, bei jedem dasselbe ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Gott erwartet von uns nur, dass wir entsprechend unserer Erkenntnis, entsprechend unseres Maßes leben. Wenn wir das tun, dann werden wir automatisch in der Erkenntnis wachsen. Die Talente werden sich vermehren. Den Philippen schreibt Paulus folgerichtig: Wir alle, die der Glaube an Jesus Christus, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Mit anderen Worten, falls ihr nicht auf demselben Erkenntnisstand seid, so wird euch Gott diese Erkenntnis zur richtigen Zeit schenken. Bis es soweit ist, sollen sie einfach entsprechend ihrem aktuellen Erkenntnisstand leben. Und so sagt Paulus, von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Die beiden Diener taten nichts anderes, als sich entsprechend ihren Fähigkeiten, sich dafür einzusetzen, ihrer Erkenntnis entsprechend, die sie von ihrem Herrn bekommen hatten, zu leben. In der Anwendung der Erkenntnis sind sie in der Erkenntnis der Wahrheit gewachsen. Sie haben sie verdoppelt. Der eine gewann 5 Talente dazu, der andere nur 2. Der Diener mit den 5 Talenten hatte zum Schluss 6 Talente mehr als der zweite Diener. 6 Talente. Doch jeder der beiden gab sein Bestes. Jeder war seinem Herrn treu ergeben. Und so erhielten sie das exakt gleiche Lob und die exakt gleiche Einladung zum großen Fest. Es hatte sich gelohnt, ihrem Herrn treu zu dienen. Nun, der dritte Diener entschloss sich, das eine Talent zu vergraben. Seinem Herrn begründete er das folgendermaßen: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Nun sollen wir mit diesem Mann Mitleid haben. Er schilderte seine Situation so, als hätte ihn diese Aufgabe überfordert und deshalb sei er zum Opfer dieser schwierigen Aufgabe geworden. Aus purer Angst vor seinem Herrn hätte er sein Talent in die Erde vergraben. Wir neigen dazu, mit diesem dritten Diener mitzufühlen. Denn es ist eine nette Art von uns, dass wir uns schnell mit dem scheinbar Schwachen identifizieren. Deshalb haben viele Leute mit diesem Mann großes Mitleid. Und oft ist, wenn man dieses Gleichnis liest, ist sofort dieser Mann im Blick und unser Mitleid auf ihn gerichtet, was ihn jetzt da getroffen hat. Und wir denken, ja, er hat ja aus Angst gehandelt. Und aus Angst hat er eine falsche Entscheidung getroffen. Das kann doch jedem passieren. Das hätte auch mir passieren können. Aber so harmlos, wie das auf den ersten Blick scheint, war das nicht. Was dieser Mann seinem Herrn sagte, war schlicht und ergreifend eine Frechheit und verleumderisch dazu. Er unterstellte seinem Herrn, er würde ernten, wo er gar nicht ausgesät hätte. Wie kommt dieser Mann auf eine solche Idee? Von wem hatte er denn dieses Talent bekommen? Natürlich von seinem Herrn. Und wenn der Herr nun über dieses Talent abrechnen wollte, dann wollte er nur etwas von dem, das er gesät hatte, beurteilen. Der Herr forderte nichts, was er ihm nicht gegeben hätte. Die Wahrheit ist, dieser Mann wollte nichts von diesem Talent wissen. Er wollte nichts damit zu tun haben. Er vergrub es, damit er sich damit nicht beschäftigen musste. Er wollte seine Zeit anders verwenden. Er wollte sein Leben anders gestalten. Dieser Diener steht für die Menschen, die nicht bereit sind, Gott die Ehre zu geben, die ihm zusteht. Sie vergraben die Erkenntnis, die ihnen von Gott geschenkt ist. Wie dieses Vergraben aussehen kann, schreibt Paulus den Christen in Rom. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke, also Gottes Werke, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Jeder Mensch weiß im Grunde genommen, dass es einen Gott gibt, dass Gott existiert. Übrigens ist das auch etwas, was die Atheisten denken. Sie sind überzeugt davon, dass wir als Menschen irgendein Empfinden dafür haben, dass es einen Gott geben muss. Nur ein Atheist sagt, das ist eine Fehlentwicklung des Menschen und glauben dann, dass es keinen Gott gibt. Aber die Bibel sagt, jeder Mensch kann wahrnehmen, nur schon an der Schöpfung, dass es einen Gott gibt. Paulus sagt, die Menschen haben die Erkenntnis Gottes. Sie wissen, dass es einen Gott gibt. Gott hat ihnen diese Wahrheit offenbart. Aber statt auf diese Offenbarung zu reagieren und Gott die Ehre zu geben, vergraben sie die Erkenntnis. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt. Und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Sie beten lieber Tiere und Vögel und weiß ich was an, als den lebendigen Gott. Dieser Diener vergrub die Erkenntnis Gottes, damit er ein Leben ohne Gott führen konnte. Die Antwort, die er seinem Herrn gab, zeigt, wie negativ seine Meinung über seinen Herrn war. Er traute ihm nicht zu, dass er von ihm Gutes empfangen würde. Genauso wie dieser Diener haben viele Menschen eine falsche Vorstellung vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Sie behaupten, Gott sei unbarmherzig und er würde uns unterdrücken, er sei ungerecht und seine Forderungen seien zu hoch, die er stellt. Dabei vergessen die Menschen, dass sie alles, wirklich alles, was sie haben und sind, letztlich von Gott bekommen haben. Dass sie nichts aus eigener Kraft erschufen. Und diese Situation in der Corona-Krise zeigt uns ja, wie verletzlich wir Menschen sind. Obwohl wir manchmal denken, wir hätten alles im Griff, merken wir plötzlich ein Virus und wir haben eigentlich nichts mehr wirklich im Griff. Und unser Leben verändert sich, ohne dass wir es groß beeinflussen können. Wir haben alles, ist uns von Gott geschenkt. Dieser Diener erwartete die Antwort, die er von diesem Herrn bekam, vermutlich nicht. Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Wenn dieser Diener ernsthaft der Meinung gewesen war, dass sein Herr so böse und ungerecht sei, dann hätte er doch wenigstens das Geld auf die Bank bringen können und nicht vergraben. Dann hätte es wenigstens noch Zinsen gebracht. Offenbar gab es das damals noch Zinsen. Bei uns ist das ja heute ein bisschen schwieriger. Immerhin hätte das Geld dann noch ein bisschen etwas abgeworfen. Das Vergraben der Talent, dieses Talentes wurde ihm, das vergrabene Talent wurde ihm weggenommen. Statt der Einladung zum Fest wurde er bestraft. Der Herr sagt und befahl, werft diesen unnützen Diener in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dieser Mann hatte sein Leben verkalkuliert. Er hatte sozusagen aufs falsche Pferd gesetzt. Leider wird das vielen Menschen so ergehen. Statt Gott die Ehre zu geben, verleumden sie ihn. Doch wenn Jesus kommt, dann wird er abrechnen und Ausreden und falsche Anschuldigungen werden keine Wirkung haben. Es ist doch wunderbar, dass Gott jeden Menschen als ein Original versteht und auch so behandelt. Er erwartet von niemandem etwas, das wir nicht bewältigen könnten. Deshalb ist es auch nicht nötig, dass wir uns ständig mit anderen Christen messen und vergleichen. Vielmehr sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir erkannt haben und entsprechend unserer Erkenntnis leben. So werden wir in der Erkenntnis wachsen und so werden wir zu reifen Christen. So ist das Prinzip zu verstehen, das Jesus aufzeigt, wenn er sagt, denn jedem, der hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wer hingegen die Erkenntnis der Wahrheit vergräbt, der wird am Schluss alles verlieren. Man könnte es auch mit einer anderen Aussage von Jesus verdeutlichen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbar Schaden nimmt? Du bist eingeladen. Du kannst dein Talent, wenn du es vergraben hast, ausgraben. Und du kannst Jesus begegnen in einem einfachen Gebet. Und du wirst erkennen, wie sich dein Leben verändert und wirst erfahren, dass du einen großen Lohn bekommst. Du wirst verstehen, dass Gott ein liebender Gott ist. Also falls du dieses Talent, diese Erkenntnis Gottes vergraben hast, weil du ohne Gott leben willst, dann nimm dieses Talent wieder heraus und begegne deinem Gott. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns an vielen Stellen herausfordert, wenn wir die schwierigen Stellen nicht überlesen, aber das uns auch deutlich zeigt, um was es geht. Um was es geht in unserem Leben. Und es zeigt uns auch deutlich, dass du ein liebender und gnädiger und barmherziger Gott bist, aber dass du auch gerecht bist und heilig. Und hilf uns, dass wir lernen, uns nicht ständig über dich stellen zu wollen, sondern dich zu ehren, denn du bist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und alles, was wir haben, kommt schlussendlich von dir. Dafür danke ich dir. Amen.